Ein. Da, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr hier seid und ich will auch nochmal dir Hallo sagen im Stream und diese Einladung von Ralf nochmal wiederholen. Es wird immer die Moderation abgeschnitten nachher im Video. Von daher, wenn sie nicht mehr da ist, die Einladung, komm gerne her. Langsam sind die Plätze ganz gut gefüllt. Von daher, es sind aber noch ein paar frei. Komm gerne vorbei und ich freue mich, mit euch ein kurzes Experiment zu machen. Ich hoffe, es ist nicht zu generationenabhängig, dieses Bild, was ich euch jetzt zeigen werde. Genau, wenn es uns mal. Kannst du irgendwas mit diesem Bild anfangen? Okay, ich sehe manches nicken und generationenmäßig durchaus eine gewisse Bandbreite, von daher ich bin beruhigt. Dieses Bild, falls du nichts damit anfangen kannst, es war, glaube ich, ungefähr in der Corona-Zeit, und ich sage ungefähr, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Corona ist für mich so ein schwarzes Loch von Zeit. Ich weiß ungefähr, was passiert ist, aber wann, wie genau, was vor etwas war, da fällt irgendwie alles bei mir zusammen. Von daher irgendwann, ich habe es nur noch emotional im Kopf, wo Netflix und Fernsehen langweilig wurden, jedes Brettspiel schon mal gespielt war, jede Sache in der Wohnung auch schon repariert, verändert wurde. Ich guck mal eben, dass ich euch nicht zu sehr hier... An dem Punkt, wo man irgendwie gefühlt alles schon mal gemacht hat, war das Handy etwas, man saß auf der Couch und dachte, gibt es irgendwie im App Store noch eine Zerstreuung, irgendwas, was einen noch irgendwie über ein paar graue Corona-Tage bringt. Und dann waren es Apps wie dieses, wenn du das Bild noch mal kurz drin lässt, Apps wie diese, die eigentlich denkbar simpel waren, aber für ein paar Stunden, ein paar Tage noch ein bisschen Abwechslung gebracht haben. Nämlich, sie haben abgefragt, wie gut du Markenzeichen erkennst, Logos. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich war es ein Aha-Moment, weil ich dachte, nicht, dass ich irgendwie sehr auf Marken stehe oder es irgendwie versucht habe, aber unglaublich, wie gut es Firmen schaffen, irgendwelche Zeichen, Logos in meinem Gedächtnis zu verankern. Weil, wir gehen das mal kurz durch, was ist oben rechts, links, je nachdem, wo ihr sitzt? Wer ist der nette Herr oben? KFC. Oben rechts? Pepsi, obwohl man meistens Cola trinkt, oder? Irgendwie weiß man es doch. Unten links, ich habe kein Auto und trotzdem weiß ich irgendwie, dass das Shell ist. Und unten rechts, obwohl sie eigentlich gruseligen Kaffee machen, ich hoffe, ihr foltert mich nicht dafür. Was ist es? Starbucks. Du siehst diese Zeichen, ob du es magst oder nicht, ob du das trinkst, das konsumierst oder nicht, ob es irgendwas mit dir zu tun hat oder nicht. Man kennt es, oder? Markenzeichen, etwas, wo du drauf schaust und sofort das dahinter, die Firma, die Leute dahinter damit verbindest. Und an diesem Punkt will ich dich in die Bibel mitnehmen, weil Gott deutlich macht, du und ich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, Christen, sollten genau so ein Markenzeichen haben. Etwas, wo, wenn Leute dich und mich treffen, wo sie sofort dran denken oder andersrum, wenn sie diese Sache sehen, sofort denken, ah, das ist, was diese Christen ausmacht. Und es ist das, was wir in Johannes 13 so lesen. Vers 35, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Gott macht hier deutlich, wenn Leute dich und mich als Christen kennenlernen, begegnen auf der Arbeit, auf der Straße, privat, was es auch ist, Gottes Hoffnung ist, dass Leute, wenn sie dir begegnen, denken, irgendwas ist anders. Diese Leute lieben komisch, zu doll, anders als alle anderen, dass das ihnen so oft passiert und gerade bei Christen, dass sie merken, irgendwie muss da ein Zusammenhang bestehen. Dass klar wird, Christen sind die, die lieben. Oder umgekehrt, Liebe, das ist das, was wir bei den Christen finden. Das sagt Gott, wie dieses KFC, wie dieses Pepsi. Das sollte dein und mein Markenzeichen sein, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich fast ein bisschen komisch, diese Worte so deutlich auf der Bühne zu sagen, weil die Realität ist irgendwie anders, oder? Ich erinnere mich an einen Moment vor ein paar Monaten. Meine Frau und ich waren bei ihr zu Hause in Dallas, Texas. Und wie das so ist, es war das einzige Date, was wir geschafft haben, zu zweit ohne Kinder abends essen zu gehen. Und natürlich, genau in dem Restaurant, wo eigentlich kaum Leute sind, triffst du drei Deutsche. Du hörst irgendwo Deutsch hinter dir und denkst dir, hä, was ist hier los? Und du redest mit ihnen, wir kamen ins Gespräch, kamen aus Berlin und dann kamen wir darauf, und was machst ihr in Deutschland, was ist so Beruf? Und ich meinte, ja, ich bin Pastor. Von einer Frau kam nur ein Oh. Ich glaube zumindest nicht viel Anlass gegeben für dieses Oh, aber das Gespräch hat noch anderthalb Minuten gedauert und dann waren sie weg, wo ich dachte, wo ist das Markenzeichen? Und dann habe ich vor anderthalb Wochen in der Vorbereitung für diese Predigt ein Bild in den sozialen Medien gesehen, was von Christen gepostet wurde, wo ich dachte, ja, ich kann es ihr nicht ganz verübeln. Vielleicht hast du gelesen, dass Ozzy Osbourne gestorben ist. Hier siehst du links, ich hoffe, du kannst es erkennen, da steht, Gott hasst Black Sabbath. Das ist seine Band gewesen. Das war kurz um seinen Tod. Und Christen haben das fröhlich gepostet, als das darf man Meinungsfreiheit. Und daneben steht jemand, der das wohl nicht so gut findet. Ich habe es geschwärzt, weil diese Worte vielleicht nicht so für die Bühne. Aber dass sie gesagt haben, guck mal, das machen sie mit unserer Meinungsfreiheit. Aber wo ich dachte, ist das wirklich das Markenzeichen Liebe? Oder andersrum, wenn diese Sachen gerade in dem, wo Leute um jemanden, um eine Person trauen, gepostet werden, dass ich denke, wir bewerben uns manchmal auch nicht gerade um das Markenzeichen Liebe. Wissen wir irgendwie, dass es diese Verse gibt? Ich habe mal die Gegenprobe gestellt, habe auf den sozialen Medien rumgefragt, was ist das Erste, an was du denkst, wenn du das Wort Christus und Christen haben fröhlich zurückgemeldet, Nächstenliebe, Barmherzigkeit. Aber wenn ich solche Bilder sehe, ich weiß nicht, wie es dir geht, auch manchmal wie ich in meinem Alltag unterwegs bin, denke ich, das ist weit weg von dem, dass Leute bei mir sagen würden, das Erste, an was ich denke, wenn ich Nico, wenn ich dadurch auch Christen oder den christlichen Glauben sehe, ist auf jeden Fall Liebe. Aber Gott möchte das irgendwie. Und deswegen, diese Predigt ist ein Ansatz, um dich und mich mit reinzunehmen. Wie können wir Schritte dahin tun, diesem Wunsch von Gott mehr zu entsprechen? Dass wirklich mehr und mehr Liebe etwas ist, wo Leute, und wir werden darüber reden, was Liebe genau ist, wie genau Gott sich Liebe vorstellt, aber dass das, was Gott für uns als Markenzeichen möchte in dieser Welt, wirklich auch mehr wieder unser Markenzeichen werden kann. Das ist die Hoffnung heute. Ich nehme dich mit in ein Kapitel aus 1. Korinther 13. Du kennst es vielleicht aus Hochzeiten. Das ist so das Kapitel für Liebe in der Bibel. Und ich will dich damit reinnehmen und schauen auf der einen Seite, warum Gott Liebe so unbedingt wichtig ist, warum gerade Liebe das Kennzeichen ist für Christen, was er sich wünscht, bei all dem anderen, was es vielleicht auch noch für Kennzeichen geben hätte können, dann will ich mit dir einen, ich sag mal, Realitätscheck machen. Paulus gibt uns eine Liste von Dingen, wo er sagt, so sollte Liebe sich auswirken in deinem Leben, was wir als Prüfstand nehmen können, wo sind wir da mit Liebe in unserem Leben unterwegs? Und am Schluss, das ist der letzte Punkt und hoffentlich ein ermutigender, wenigstens für mich ein ermutigender, wo ich bei dieser Liste merke, da ist noch Luft nach oben. Die Bibel uns zeigen will, was ist der Weg, wie wir in Liebe wirklich und auch nachhaltig tief wachsen können, dass diese Liebe so tief wird, dass sie wirklich ein Markenzeichen ist, wodurch du und ich in dieser Welt herausstechen können. Das sind die drei Punkte. Ich bin gespannt. Ich hoffe, du hast auch bei dem wärmeren Wetter genügend Hirnzellen übrig für die nächsten Minuten. Ich möchte aber mit Gebet starten, weil davon hängt es deutlich mehr ab, als von deinem und meinem leisten können. Wenn du willst, genau, steh gern mit mir dazu auf. Vater, wir starten jede Predigt mit Gebet, weil wir daran glauben, dass du derjenige bist, der hier jetzt redet, mehr als ich es könnte, mehr als wir es verstehen könnten. Vater, ich bitte dich, dass du die nächsten Minuten benutzt, um unsere Herzen zu erreichen. Du siehst, wie wir hierher kommen, mit einer Bandbreite von dem, wo wir gerade mit dir stehen können, vielleicht etwas, was wir zum ersten Mal irgendwie mit uns beschäftigen, mit dir und mit deinem Wort, vielleicht etwas, wo wir schon lange unterwegs sind, aber wo wir auch merken, wie es immer wieder gut ist, sich mit deinem Wort auseinanderzusetzen, gerade auch auf diese Punkte hingewiesen zu werden, wo mein Leben noch Luft nach oben hat. Vater, ich bitte dich, dass du uns dort abholst mit deinem Wort, wo wir gerade sind, uns einen Schritt mitnimmst dahin, dass du uns zeigst, was wie ein Leben mit dir aussieht und wie wir darin wachsen können. Amen. Setzt euch gern. Das Erste. Warum gerade Liebe diese Priorität in deinem und meinem Leben für Gott? Lies mit mir 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 3. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Okay, wir steigen hier ziemlich weit schon hinten in diesem Brief, im 1. Korintherbrief ein. Deswegen kurz, die ersten 12 Kapitel verbringt Paulus oder macht Paulus im Endeffekt deutlich, dass er diesen Brief an die Korinther schreibt, weil sie eins in ihrem Leben durcheinander gekommen haben, nämlich ihre Prioritäten. Diese Dinge, die du eben gelesen hast in Vers 1 bis 3, Gaben, Zungenrede, diese Tiefe im Glauben, ich sag mal, Glauben in einem Maße haben, dass man auch Dinge in dieser Welt verändern kann und all diese Dinge, wie sie sich auch opfern oder Gott hingeben können, das waren die, wo die Korinther damals drauf geguckt haben, gesagt haben, darum geht's im Glauben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nicht so weit hergeholt der Gedanke, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn hier vorne einer der Sänger plötzlich anfängt, irgendwie in der Luft zu schweben oder Dinge sich bewegen oder so. Wenn Leute anfangen, in anderen Sprachen zu reden, für die Leute damals war klar, da muss er doch richtig eng mit Jesus unterwegs sein, oder? Was für ein Glauben das zeigt. Das war auch das, weswegen sie dann diese Sachen besonders betont haben in ihrem Glauben, alles getan haben, damit sie tiefere Erkenntnis haben, größere Gaben, damit sich das auch zeigt vor anderen, damit sie ihren Glauben zeigen können, weil das darum ging es, war für die Leute wenigstens klar, darum muss es doch im Glauben gehen, oder? Das zeigt doch tiefen Glauben. Und obwohl Paulus sagt an dieser Stelle, nichts falsch, du kannst das in den 12 Kapiteln vorher lesen, dass er sagt, Gaben einsetzen, völlig in Ordnung. Jesus tiefer verstehen wollen, völlig in Ordnung. Für Gott in dieser Welt unterwegs sein, Dinge auch bewegen können, alles gut. Aber er grätscht hier mit Kapitel 13 all dieses Streben nach diesen Dingen rein und sagt, eins habt ihr aber vergessen, nämlich Liebe. Und du weißt, normalerweise lasse ich dich mit altgriechischen Spitzfindigkeiten in Ruhe. Ich muss dich aber kurz einmal damit nerven bei diesem Begriff Liebe. Weil damals, ich weiß nicht, wie gut du die Bibel kennst, aber es wurde in Altgriechisch geschrieben. Und in dieser Sprache gab es 4 Begriffe für Liebe, die damals weithin bekannt waren, dass sie sich, je nachdem welchen Begriff du benutzt, du eine bestimmte Art von Liebe ansprichst. Dass es einen Unterschied macht, welches Wort für Liebe du beschreibst oder nimmst und das dann auch einen Ausdruck haben soll. Es gab Eros, für uns relativ deutlich abzuleiten, wo es um die erotische Liebe geht. Es gab Storche, was die Liebe zwischen Eltern und Kindern beschreibt. Dann gab es Philia, die Liebe zwischen Freunden. Und dann gab es das Wort, was Paulus hier schreibt, was du interessanterweise fast ausschließlich nur in christlicher oder manchmal auch ein bisschen in jüdischer Literatur, aber sonst fast nirgends liest. Und das ist das Wort, was Paulus hier benutzt, Agape. Das ist das Wort für Liebe, was Paulus hier benutzt und was eine Liebe beschreibt, die von mir komplett, wo all diese anderen Lieben eigentlich, wo ich noch einen Teil habe, was es für mich tut, wo ich von anderen noch irgendwas kriege. Agape ist der Begriff von Liebe, der komplett nur um den anderen geht. Der bedeutet, ich nehme das, was ich habe, was ich kann, was ich weiß, all das und frage, wie kann ich es einsetzen zum Wohl des anderen? Koste es mich auch, was es wolle. Der von sich komplett wegguckt und sagt, wie kann ich anderen in meinem Leben, die mit dem, was ich habe, wie kann ich es nicht einfach für mich einsetzen, sondern auch für andere? Das ist die Liebe, die Paulus hier sagt, diesen Leuten abhanden gekommen ist. Paulus will die Korinther hier schütteln und vor einer Gefahr warnen, die, glaube ich, bis heute in unserem Glauben eine Rolle spielen kann, nämlich, dass du und ich unseren Glauben, gut gemeint, mit Kopf nach unten leben. Auf uns geguckt, wie ich möglichst weit mit Gott komme, wie ich möglichst tief Gott verstehen kann, wie ich möglichst große Erlebnisse mit Gott in meinem Leben haben kann, wie ich selber Gott dienen kann. Und es ist an diesem Punkt, wo Paulus hier sagt, alles schön und gut, aber hier ist, was es braucht. Kopf nach oben, Liebe für andere. Ja, kümmere dich um all diese Dinge, super, aber es muss immer mit etwas zusammengehen, nämlich dieser Liebe. Diesem Schauen auf andere, auch für das Wohl von anderen unterwegs sein. Warum? Er nennt es hier charmant, weil du und ich sonst werden wie ein dröhnender Gong. Und er nimmt das hier als Anspielung auf diese eingegebenen Sprachen. Das waren damals für die Korinther das Nonplusultra. In Zungen zu reden, in Sprachen, die Gott einem eingegeben hat, das war für sie das Größte. Und wenn du das Kapitel 14 liest, das Kapitel nach dem, was wir heute lesen, du merkst, was praktisch jetzt passiert war bei diesem Streben. Leute waren im Gottesdienst auf diese Bühne gekommen und hatten angefangen, in diesen fremden Sprachen zu reden, zu beten. Und alle Leute drumherum haben nichts verstanden, mussten warten, bis diese Person irgendwie mal mit ihrem Gebet durch war. Für die Person selbst war es ein super Moment. Sie hat gesagt, oh, das bringt mich Gott so nahe und wie toll und auch ein Stück weit, guck mal, wie eng ich da mit Jesus unterwegs war. Und Paulus zieht den Leuten da die Ohren an und sagt, ihr seid wie ein dröhnender Gong. Warum? Es hilft niemandem, es geht nur um euch. Und andersrum, Leute kamen in die Gemeinde, die sich mal mit dem Glauben beschäftigen wollten, und die sind glatt wieder rückwärts aus der Tür rausgefallen, weil sie dachten, was passiert denn hier für chaotische Sachen? Und Paulus sagt hier an dieser Stelle, guckt doch auf diese Momente, ihr habt euch auf euch konzentriert, auf die Tiefe von euch und Gott, schön und gut, aber ihr habt das Wichtigste dabei vergessen, nämlich, dass es mit Liebe zusammengeht. Und er zeigt auf diese Momente, wo du und ich zwar viel Wissen haben können, aber ohne Liebe ist rechthaberisch, anderen nur über den Kopf ziehen, wo wir Gaben haben können, aber in der Gemeinde sie zeigen können als, schaut mal auf mich und wie toll ich unterwegs bin. Wo du und ich sogar anderen dienen können, helfen können, ohne Liebe aber es aus dem Grund machen, dass wir von anderen Dank haben wollen, Bestätigung haben wollen. Was sind diese Gedanken, wegen denen Paulus hier eine ganz einfache Gleichung aufstellt? Ich habe sie euch, falls du mathematisch tickst wie ich, mitgegeben. Nämlich, er sagt, alles, was du und ich haben, alles, was du und ich wissen, alles, was du und ich glauben, wie viel wir auch dienen können, ohne Liebe am Schluss, es ist nichts. Es ist nichts, was dich und mich weiterbringt, und es ist auch nichts, was Gott dient. Sondern es ist etwas, was uns dient und wo Gott sagt, das ist nicht, was ich mir wünsche. Sondern umgekehrt, Gott sagt, bei all dem, was du und ich auch mit unserem Glauben voranbringen, wo wir uns bemühen, es muss mit Liebe gehen, weil es ist wie so ein Kompass. Etwas, was dein und mein Wissen, unser Glauben, unser Tun, unser Leben ausrichtet in die Richtung, wo Gott es eigentlich haben will, nämlich im Dienst zu anderen. Wo du und ich nicht bei uns stehen bleiben und sagen, jetzt habe ich einen tollen Glauben, sondern dass wir verstehen, der nächste Schritt ist, ich habe es verstanden, jetzt helfe ich anderen damit. Dass ich verstehe, ich habe eine tolle Erfahrung mit Jesus gehabt, das ist nicht, dass ich jetzt noch mehr auf mich gucke, sondern es ist, ich sage, wie kann ich anderen damit dienen? Dass ich Gaben habe und nicht sage, wie toll ist es von Gott, diese Gabe zu haben, wie sehr erfüllt mich das, sie auszuleben, sondern die Frage sollte sein, jetzt habe ich sie, wie diene ich anderen damit? Verstehst du? Das eine ist nicht etwas Schlechtes, aber es geht nur zusammen mit Liebe, dass Gott sagt, dann wächst es in die richtige Richtung. Und umgekehrt, egal wie viel Wissen du gerade hast, egal wie viel Gaben du hast, glaubst zu haben, egal wie groß dieses alles ist, er sagt, plus Liebe ist es wertvoll. Aber so groß du auch Christ bist, ohne Liebe ist es nichts. Und deswegen sagt Jesus, oder hier die Erinnerung an dich und mich, ist Liebe eine Priorität in deinem Leben? Das sind ganz leichte Nuancen, deswegen, ich hoffe, du verstehst das richtig. Wir kommen gleich dann nochmal ein bisschen zu in die Balance, aber wir können so schnell denken, gerade wenn es uns nicht so gut geht, wenn wir das Gefühl haben, unser Glauben ist irgendwo ein bisschen im Hintertreffen, wir brauchen mehr Wissen, mehr Erfahrung mit Gott, was auch immer, dass wir sagen, jetzt muss ich erstmal mich um mich kümmern. Kann auch ein Stück weit sein, aber hier ist die Ansage, pass auf, dass du nicht irgendwann den Blick nur noch runterkriegst. Ich sage es mal ganz, ganz praktisch, zu sagen, dieses Jahr gehört jetzt mal nur mir und Jesus, ist, glaube ich, keine gute Idee. Weil was passiert in diesem Jahr? Je mehr ich mich auf mich und nur Jesus konzentriere, geht der Blick immer mehr runter. Wenn das der Hauptmotivator ist und Gott sagt, nimm den Blick weiter hoch. Ja, kümmere dich um dich und Jesus, aber auch um andere. Es muss zusammengehen. Nur in diesem Zusammenspiel wird es wirklich das und wächst es in die Richtung, wo Jesus dich und mich haben will und wo er sagt, er dich und mich auch gebrauchen kann mit den Dingen, die sich in deinem und meinem Leben entwickeln. Deswegen sagt er, Liebe zur Priorität. Das ist die Grundlage, auf dem alles andere in die richtige Richtung wächst. Ohne Liebe, alles andere kann wachsen, aber wie so Unkraut, es kann in komischste Verzweigungen wachsen, wo Gott sagt, da wollte ich dich nie haben. Das ist also der Grund, warum Gott Liebe in deinem und meinem Leben zu jedem Zeitpunkt wichtig ist. Maß kann unterschiedlich sein, wie gesagt, wir kommen da gleich zu. Aber er sagt, mach Liebe zur Priorität. Verlier es nicht aus den Augen bei all den anderen Themen, die du gerade hast. Liebe muss weiter einen Platz haben. Und ob das bei dir und mir der Fall ist, wie sehr das bei dir und mir der Fall ist, für mich war die Liste, die Paulus jetzt anschließt, in Abvers 4 etwas, was mir da geholfen hat. Weil vielleicht geht es dir anders. Ich kann mir aber gut zureden, auf ein, zwei Sachen in meinem Leben schauen, denken, oder auf andere schauen und sagen, guck mal, die sind noch viel schlechter als ich, da bin ich doch schon ganz gut dabei. Paulus gibt uns jetzt einen Maßstab mit, wo ich hoffe, du und ich ihn an unser Herz anlegen und denken, wie sieht das bei diesen Punkten jetzt wirklich mit meiner Liebe in meinem Leben aus? Nicht als Verurteilung, aber als Hilfe zu sehen, wo bin ich da wirklich? Ehrlich zu mir und meinem Herzen zu sein. Lies mit mir ab Vers 4. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles trägt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Zugegeben, es lohnt sich wahrscheinlich, aber wenn wir diese Liste jetzt eins zu eins durchgehen, würden wir wahrscheinlich noch heute Abend hier sitzen. Ich will deine Konzentration nicht überstrapazieren. Von daher, ich will uns drei Hauptrichtungen mitgeben, in denen diese ganzen Punkte ungefähr gehen, als Hoffnung, dass es in dir und mir irgendwelche Gedankenvorgänge anstößt, wo du hoffentlich in deinem Leben vielleicht dir nachher ein paar Minuten nimmst, um zu schauen, in diesen Hauptrichtungen, wie ist das in meinem Leben wirklich? Bin ich da für Liebe unterwegs oder ist das etwas, wo ich mehr und mehr den Kopf runternehme und eigentlich diese Dinge in meinem Alltag mit Gott nicht wirklich eine Rolle spielen? Und die erste Hauptrichtung für mich, die Paulus hier anspricht, ist, ob dieses für andere, das, was dieses Agape im Kern sagt, dieses für den Vorteil von anderen, koste es mich auch, was es wolle, ob das eine Realität ist. Er sagt das hier mit nicht eigenen Vorteil, spielt nicht auf, nicht eingebildet, verliert nicht Beherrschung und ist nicht nachtragend. Für mich an dieser Stelle meine ganz praktische Frage, wenn du deine letzte Woche anguckst, was du gemacht hast, wie du sie geplant hast, was für Entscheidungen oder wie du Entscheidungen getroffen hast, wie du auch, welche Gedanken du über andere hattest. Für mich stellt Paulus hier an mich die Frage, war der Vorteil von anderen wirklich ein Maßstab, nach dem du und ich gegangen sind? Wie du und ich zum Beispiel mit unseren Gefühlen umgehen. Heutzutage, wir sind so schnell dabei zu sagen, sei einfach, wie du dich fühlst. Und er sagt hier, Liebe ist Beherrschung. Wie sehr war Beherrschung bei dir etwas auf der Arbeit oder auch in deinem Privatleben, wo du gesagt hast, ich würde demjenigen gerade am liebsten ins Gesicht springen und wo du gesagt hast, ich soll lieben. Und es bedeutet, wie kann ich das Problem trotzdem ansprechen, aber so, dass der andere es nehmen kann. Obwohl ich eigentlich gerade denke, das Recht zu haben, dem anderen mal richtig die Meinung zu geigen, es für mich besser wäre, die Gefühle rauszulassen. Gott sagt hier, Liebe beherrscht sich. Wo war das etwas, was für dich wirklich Realität war? Oder auf der Arbeit. Jemand hat richtig Erfolg, wird richtig gelobt. War das der erste Gedanke, wie cool, feier mit ihm? Oder war der erste Gedanke, aber was ist denn mit mir? Verstehst du, in der Gemeinde, wenn du siehst, dass jemand einen tollen Dienst macht, ist das eine Freude, dass du sagst, oh, wie cool Gott durch ihn was getan hat? Oder ist gleich das Reflektieren zu mir und oh, bin ich aber weniger? War das etwas, wo du merkst, dass du wirklich mit diesem Willen unterwegs bist, anderen zu dienen, für ihr Wohl zuerst unterwegs zu sein? Und nur kurz, dass wir das nicht in falschen Hals hier kriegen. Philipper 2, 3 und 4. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene. Paulus will hier nicht dir ein schlechtes Gewissen machen, weil du dir auch mal einen Abend zu Hause Pause gegönnt hast, auch mal geschaut hast, wie du auf der Arbeit deine Arbeit jetzt irgendwie mal fertig kriegst, weil du da eine Abgabe hast und jemandem gesagt hast, du, ich muss mal kurz meine Arbeit fertig machen, ich bin gleich bei dir. Ich hoffe, wir verstehen Paulus hier nicht falsch. Er sagt, ja, pass auf deine Bedürfnisse, auf deine Gesundheit, auf deine Dinge, die du in deinem Leben regeln musst, auf. Völlig in Ordnung. Aber die Frage ist, wie viel ist es eben auch, geht es um das Wohl des anderen? Wie viel achten wir auch auf uns, damit wir die Ressourcen haben, um anderen Gutes zu tun und nicht einfach nur, damit es uns gut geht? Verstehst du? Es ist eine ganz, ganz feine Sache und im Praktischen sieht das manchmal ganz ähnlich aus. Aber die Frage ist, wie viel schlägt dein Herz wirklich für andere? Wenn du diese Dinge hier liest, diese Liste, wie viel ist das eher ein Angriff auf dein Leben, weil du sagst, oh, aber wo habe ich dann genug? Oder wie viel ist es eher ein Wunsch zu sagen, oh ja, Gott hat mir so viel geschenkt, wie kann ich das, stimmt, ich sollte das weitergeben. Ich hoffe, das klingelt irgendwo, dass du verstehst, welche Richtung es ist. Und was dann nachher rauskommt, ich will hier nicht irgendwie, das hatten die in Korinth, nicht einen Wettstreit daraus machen, wer mehr kann. Die Frage ist aber, wohin will dein und mein Herz? Und Gott sagt, wenn du in deine letzte Woche guckst, war da wirklich ein Herz, das zu anderen und zu dieser Agape-Liebe für andere wollte? Oder war es eher etwas, wo du nach unten geguckt hast und gesagt hast, Hauptsache ich komme irgendwie klar? Das ist die erste Richtung, die Paulus für mich hier anspricht. Die zweite, wenn du und ich diese Liebe für andere haben, die Frage ist, zeigt es sich in dem Umgang mit anderen? Paulus sagt hier, Liebe ist geduldig, sie ist freundlich und sie ist nicht taktlos. Und ich habe diese Dinge mal rausgepickt, weil ich glaube, gerade in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, diese drei Dinge stark unter Beschuss stehen, sowohl in als auch außerhalb Gemeinde. Innerhalb von Gemeinde ist, glaube ich, gerade diese Geduld etwas, was immer schwieriger wird für uns. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ich weiß noch, wie jemand im Viertel reinkam und sagte, ich will nur sagen, wir gucken uns gerade den Kindergottesdienst an. Wenn er gut genug ist, bleiben wir, sonst sind wir auch wieder weiter. Und ich verstehe schon, du willst einen guten Kindergottesdienst für deine Kinder, alles gut. Aber gefühlt, ich habe nur 7 Jahre, fragt Christian oder Marco, die haben da noch mehr Erfahrung. In meinem Gemeindebild ist es immer normaler geworden zu sagen, wenn Gemeinde mir hilft, dann bleibe ich. Wenn Gemeinde aber nicht die Musik oder gerade das Thema bedient oder nicht gerade in meinen Lebensabschnitt passt oder mich so füttert, wie ich es denke zu brauchen, dann gehe ich zur nächsten. Und dass ich immer mehr Leute treffe, die einfach von Gemeinde zu Gemeinde hoppeln, weil sie den Blick nach unten haben. Und sagen, wie kann jemand mich? Und sobald mir jemand krumm kommt, gehe ich zur nächsten. Sobald ich irgendwie das Gefühl habe, dass in Gemeinde nicht perfekt läuft, gehe ich zur nächsten. Und Paulus für mich sagt hier, wo ist die Geduld? Deinem und meinem Glauben tut es gut. Du musst nicht in dieser Gemeinde bleiben. Aber bleib in einer Gemeinde und ring darum, Geduld auch mit Leuten zu haben. Liebe zeigt sich dadurch, dass du bei Fehlern von anderen oder bei Missständen nicht sofort gehst. Gut, es gibt ein Extrem, da muss man vielleicht gehen. Aber dass gerade, wo noch eine Möglichkeit ist, dass Geduld, dass Liebe zu anderen zu Geduld führt, wo du sagst, ich ringe hier darum, mit anderen zusammen weiterzukommen. Nicht nur mich anzuschauen und zu sagen, ah, das ist für mich gerade nicht das Richtige, sondern zu schauen, wie bin ich Teil von einem Gesamten? Und ja, wir sind Menschen. Und ja, eine Gruppe von Menschen wird nie perfekt sein. Aber deswegen sagt Paulus hier, Geduld miteinander. Und ich merke das immer wieder, es ist für dich und mich, wie Gott das hier sagt, es ist gut, wenn aus Geduld lernen wir manchmal mehr, als zur nächsten Gemeinde zu gehen. Wieder, es geht mir nicht darum, dass ihr nicht in eine andere Gemeinde gehen dürft, nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Oder dass du dir vorher gut aussuchst, welche Gemeinde du nimmst, alles gut. Aber ich hoffe, du weißt ja an diesen Stellen, Gemeinde oder für deinen Glauben braucht es, mit Leuten auch geduldig an Dingen zu ringen, die vielleicht gerade nicht perfekt sind und dich vielleicht auch was kosten. Auch das ist ein Wert, im Glauben dran zu bleiben. Andersrum, freundlich und nicht taktlos. Und ich glaube, da geht es eher von uns Christen nach draußen. Wir hatten es vorhin schon mit diesem Bild. Aber dass ich merke in den letzten Jahren, je mehr auch politisch die Schere auseinandergeht, je mehr auch Themen ethischer Natur, ich sag mal, weiter und weiter von der Bibel an manchen Stellen weggehen, desto größer wird die Gruppe von Christen, die sagen, jetzt müssen wir doch mal richtig draufhauen oder richtig Kontra geben. Wo ich merke, der Tonfall in den sozialen Medien wird deutlicher. Die Christen haben immer mehr das Gefühl, die anderen überrollen uns, dann müssen wir jetzt ordentlich dagegen. Und die sind nicht freundlich zu uns, die beschimpfen uns, dann können wir doch auch richtige, fiese Rhetorik auch zurückgeben. Ich meine, hier gegeneinander und mal richtig stark sein. Ich weiß nicht, wie du das liest, aber hier steht freundlich und nicht taktlos. Wo Gott für mich sagt, auch wenn du Leute auf der Arbeit überhaupt nicht verstehen kannst, warum sie so und nicht anders denken. Auch wenn du bei manchen Themen in der Tagesschau denkst, wie kann man nur in diese Richtung gehen? Der Anspruch von Jesus ist, bleib freundlich und werd nicht taktlos. Wir kommen gleich dazu. Man muss nicht alles hinnehmen, man muss nicht alles gut finden. Und man kann an manchen Stellen auch sagen, ich glaube, es sollte anders. Aber der Ton, es braucht weiter Liebe für die Leute, auch wenn ich die Botschaft dahinter nicht teile. Und Jesus sagt, gerade wenn je mehr uns auch die Botschaft vielleicht hinter manchen Dingen zu schaffen macht, bleib liebevoll, bleib taktvoll. Das ist das Kennzeichen von Christen. Du kannst in die Apostelgeschichte gucken, sie wurden verfolgt. Sie waren nicht die, die das Schwert rausgezogen haben und dagegen gekämpft haben. Sondern sie war die, die gesagt haben, wir lieben weiter Leute. Und ja, wir schützen, wo es geht. Aber am Schluss, wir werden nicht taktlos und nicht lieblos, selbst unseren Feinden gegenüber. Auch wenn wir Missstände ansprechen. Oh, es wird musikalisch hier. Ich hoffe, wir behalten uns das bei. Ich hoffe, das ist auch etwas, was dann nach draußen kommt, dass Leute gerade merken, gerade da, wo wir als Christen vielleicht auch angepumpt werden für unsere Sicht, dass wir liebevoll zurück sind, weil das ist das, wo Gott sagt, da wird es real in dieser Welt, dass Leute merken, wie kann man denn so lieben? Wie kann man so fertig gemacht werden und trotzdem liebevoll antworten? Das sind die Momente, wo wir die Chance haben, diese Liebe zu zeigen, die in dieser Welt sonst nicht gilt. Und Jesus sagt, ringt darum. Wie gesagt, nicht alles musst du hinnehmen, aber solange du kannst, solange sich dir die Chance stellt, bleib liebevoll in der Kommunikation. Liebe weiter den Menschen und wünsch dir, dass er genauso Jesus versteht, wie du es verstanden hast. Und hab Liebe für ihn und merke ein zerbrochenes Herz, dass er gerade das nicht sieht, was Jesus eigentlich sich anders wünscht. Wenn du jetzt denkst, okay, wo bleibt da die Wahrheit? Das Letzte, Vers 6. Sie freut sich nicht, Liebe freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Das Letzte, was ich bei Liebe uns mitgeben will als Prüfstein für unser Herz ist, wo gehen du und ich gegen Unrecht aus Liebe zu Menschen in dieser Welt vor? Und das auf drei Ebenen, angefangen bei dir und mir selbst. Du liebst andere Leute, deine Kinder, deinen Partner, deine Kollegen, deine Nachbarn. Du liebst andere am meisten, wenn du Unrecht in deinem Leben nicht hinnimmst, sondern angehst. Wo du dich aufmachst bei Dingen, wo du weißt, sie laufen nicht gut, dass du nicht sagst, müssen sie halt mit klarkommen oder müssen sie mir halt ein Umfeld geben, wo diese Sachen nicht so doll getriggert werden, sondern wo ich meine Verantwortung wahrnehme und sage, ich gehe gegen Unrecht an, bei mir angefangen. Jesus sagt, wenn du andere liebst, dann fängst du an, gegen Unrecht vorzugehen. Das Zweite, die zweite Ebene, wenn du andere liebst, dann fängst du an, gegen Unrecht in ihrem Leben vorzugehen. Gerade heute, wo Liebe schnell bedeutet, beim anderen einfach bei allem zu jubeln und Fan zu sein, zu sagen, du bist toll und mach das und ja, die anderen sind schuld auf der Arbeit und du bist perfekt. Wo das schnell Liebe bedeutet, sagt die Bibel hier, an Punkten, wo es nicht gut läuft, wo du das sehen kannst, hab den Mut hinzugehen und zu sagen, ich glaube, hier muss es anders. In Liebe, in Takt, in Freundlichkeit, aber geh hin zu deinen Freunden, zu deinem Partner, zu deinen Kindern und sag ihnen, wo es auch falsch ist. Aus Liebe zu ihnen. Das ist dann eine Frage an dein und mein Herz. Machen wir es aus Liebe oder weil es uns nervt? Aber aus Liebe schweig auch nicht. Gerade auch, wenn es vielleicht ein schwieriges Gespräch ist. Und das Dritte, in unserem Umfeld. Ich habe mal mit einer Frau aus Saudi-Arabien gesprochen und sie hat erzählt, wie es so bei ihr ist. Und dann meinte ich, Gemeinde ist wahrscheinlich jetzt nicht so das, was ihr in Saudi-Arabien viel habt oder was so das ist, was man gut findet. Und sie meinte, ganz im Gegenteil, wir lieben eigentlich Gemeinde, weil das sind die Leute, die unsere Obdachlosen von der Straße holen und sich um die kümmern. Sie hat gesagt, in ihrer Stadt gibt es praktisch keine Obdachlosen, weil die Gemeinde sich so sehr um diese Obdachlosen kümmert, dass sobald jemand auf der Straße landet, gleich ein Christ vorbeikommt und sagt, komm mit, wir helfen dir. Wo ich dachte, perfektes Beispiel für das, was Jesus hier sagt, Liebe ist, gegen Unrecht auch in unserem Umfeld vorzugehen. Ja, du und ich werden wahrscheinlich nicht sofort die Welt retten können und es wird nicht gegen jedes Unrecht, aber die Frage ist, wo machen wir überhaupt was gegen Unrecht? Ich wohne im Viertel, genau im Ziegenmarkt. Ich muss nicht weit gehen, aber ich merke, wie oft ich, es passt perfekt, Blick runter zum Einkaufen gehe. Musik in den Ohren, Blick runter, meine Liste hier und dann einfach nur alles abgrase und zurückgehe. Den Blick nicht einmal hochnehme für irgendjemanden, der da sitzt, ihm noch nicht mal ein Lächeln schenke. Und umgekehrt, wenn ich dann mich daran erinnere und sage, du solltest gegen Unrecht vorgehen, du solltest Leute lieben, indem du ihnen was Gutes tust, wie dann plötzlich da jemand sitzt und sagt, kannst du mir eine Milch mitbringen? Denke ich, ja gut, Milch ist noch nicht alkoholisch, das gebe ich gern. Und wieder nächstes Mal, hi, und wie plötzlich Beziehungen entstehen, einfach dadurch, dass ich es mir zum Ziel mache, Liebe weiterzugeben, indem ich Leuten auch helfe, die in Unrecht gefangen sind. Ob es dann ihre Schuld ist oder ob sie das freiwillig machen, was auch immer, aber auf jeden Fall haben sie Not und ich helfe ihnen. Die Frage ist, ist das als Christen überhaupt unser Ziel? Oder wieder, konzentrieren wir uns nur auf uns, auf Gemeinde, und sagen uns dann, gut, dann habe ich doch alles mit Jesus getan. Noch da, gibt es in deiner Woche irgendwas, wo du sagst, da versuche ich wenigstens gegen Unrecht in meiner Umgebung anzugehen. Vielleicht auch auf der Arbeit. Wenn gelästert wird, dass du sagst, komm, so sollten wir nicht übereinander reden, dann geh direkt zu ihm hin und klär das. Wir werden nicht immer Applaus dafür ernten, wir werden auch nicht immer es leicht haben, aber Gott sagt, das ist Liebe. Und dadurch kriegst du dieses Markenzeichen, dass Leute denken, irgendwas ist anders. Wenn du jetzt denkst, ui, hoher Anspruch, noch ein letztes und dann sind wir fertig. Nämlich, wie kann das jetzt irgendwie wachsen? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß diesen Anspruch. Ich kann mir das jetzt für eine Woche zum Ziel setzen. Eine Sache klappt vielleicht und nächste Woche gibt es schon ein anderes Thema, gibt es ein anderes Thema in der Predigt und dann ist schon wieder weiter, ist schon wieder vorbei. Wie können wir jetzt praktisch Schritte gehen, um in dieser Liebe zu wachsen? Und wir müssen kurz in einen anderen Text, in 1. Johannes 4, wo steht, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, das ist der wichtige Teil, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Art und Weise, wie du und ich in Liebe weiterkommen, und das finde ich eine schöne Nachricht, gerade für mich, der an so vielen Stellen da auch scheitern kann, es ist nicht, dass du und ich jetzt mehr versuchen, mehr leisten müssen und Gott sagt, nur dann können irgendwas weitergehen. Ja, du und ich sollen uns anstrengen, aber gerade wo du und ich merken, irgendwann ist der Liebestank leer, irgendwann ist die Geduld vorbei, sagt Gott, hier ist immer noch mehr möglich. Hier ist nicht deine und meine Hoffnung zu Ende, weil wir es eben nicht schaffen, sondern er sagt, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Der Weg in Liebe zu wachsen, in einer Liebe zu wachsen, die andere auch überflügelt, ist nicht, weil wir so viel tollere Menschen sein können als andere, sondern es ist, weil wir eine Liebe haben, aus der wir so viel schöpfen können, dass wir sie in so einem größeren Maß als alle anderen Menschen anderen mitgeben können, nämlich in dem, was Jesus für uns getan hat. Dass wir diese Liste von eben nehmen und daran nicht verzweifeln, weil wir es nicht hinkriegen, sondern erstmal merken, diese ganzen Dinge, so liebt uns Gott. Geduldig, freundlich, gibt nie auf. Bleib bei uns, taktvoll. Und dass je mehr wir merken, wie sehr Gott uns liebt, das passiert, was wir ein paar Verse später in 1. Johannes lesen, Vers 21. Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Verpflichtet ist der springende Punkt hier. Wenn du und ich merken, wie sehr Gott uns liebt, dann verpflichtet das unser Herz, andere zu lieben. Das ist der Weg, wie du und ich in Liebe wachsen. Wir können das praktisch sehen, wenn jemand dir beim Umzug hilft, richtig warm, ganzen Tag richtig gearbeitet, so ein 7,5 Tonner leer gemacht, von einer Wohnung im dritten Stock in die andere im zweiten, geschwitzt. Wenn er dir oder sie am nächsten Tag sagt, hey, ich habe einen Sessel, den könntest du mir helfen, den eben hochzubringen. Dein Gehirn kann dir sagen, ich bin selber völlig fertig. Dein Hirn kann dir sagen, wie kannst du das denn? Ich bin doch hier selbst noch am Einräumen, ich habe doch wirklich anderes zu tun. Du kannst nicht anders, dein Herz wird dich nicht anders lassen, als zu sagen, natürlich komme ich eben vorbei. Warum? Diese Person hat mir 7,5 Tonner geholfen hochzubringen. Wer wäre ich jetzt? Mein Herz lässt es nicht zu, diesen einen Sessel jetzt zu sagen, nein. Und es ist genau diese Mechanik, die im Wachsen von der Liebe mit Gott zum Einsatz kommt, dass du und ich merken, Gott hat mir so viel gegeben, so viel geschenkt, er liebt mich so sehr, und dass ich bei diesen anderen Dingen, die ich Menschen weitergebe, gar nicht anders kann, als zu sagen, natürlich mache ich es. Ob es mir gefällt, ob ich Spaß dabei habe, das ist dann plötzlich nicht mehr das große Thema, sondern die Frage ist, habe ich verstanden, wie sehr Jesus mich liebt? Das ist die Motivation, das ist der Motor, das ist der Sprit, den dein und mein Herz braucht, um in jeder Lage sagen zu können, ich folge dieser Liste mit Liebe. Von daher, ich hoffe, dass wir an dieser Stelle, dass wir es uns zur Regel machen, immer mal wieder uns diese Liebe anzuschauen. Vielleicht schreibst du diesen Vers raus. Ich habe es probiert. Ich wollte euch nichts sagen, was nicht ich selbst mal ausgetestet habe. Letzten Samstag, und dann bin ich auch fertig. Nicht letzten Samstag, Freitag war es. Die Kinder waren bei ihren Großeltern im Zoo am Meer. Meine Frau und ich, wir sind in eine Wohnung umgezogen, wo einiges noch renoviert werden muss und wir sind immer noch am Sortieren bei manchen Sachen. Wir haben gesagt, diesen Tag nehmen wir uns, um richtig klar Schiff zu machen. Normalerweise eine gefährliche Sache für unsere Ehe, weil meine Frau ist eher, kriegt die Krise bei zu viel Kruddelmuddel und da durchsteigen. Ich bin jemand, der da sehr zielstrebig rangeht und sagt, jetzt machen wir das. Meine deutsche zielstrebige Art und ihr Angst vor diesem Chaos treffen oft sehr unangenehm aufeinander. Und wir dachten, oh, wie wird das? Ich habe mir morgens dann gesagt, komm, du predigst das am Sonntag, das kannst du jetzt nicht selber nicht machen. Ich habe mir diese Liste genommen. Wir saßen später beim Mittagessen und Lilly meinte, boah, war das ein schöner Morgen. Und mir kam dann erst in den Kopf, dass ich gesagt habe, oh, ich habe heute Morgen diese Liste gelesen, diese Abvers 4, was Liebe ist. Ist es jetzt nur einmal, ich muss da noch länger testen. Ich will dir nur sagen, irgendwie hat es was verändert. Und ja, nächsten Tag oder am Abend gab es auch mal wieder einen Moment, wo ich dachte, ach, hätte ich diesen Mittag vielleicht nochmal lesen müssen. Aber es macht einen Unterschied. Du brauchst diese Erinnerung an Jesu Liebe. Das verändert dein Herz. Andersrum, wenn du es nur selbst versuchst, du wirst scheitern. Aber deswegen mach es dir zur Aufgabe, immer wieder durch Zeit mit Gott, durch Zeit mit seinem Wort, dir diese Liebe vor Augen zu halten. Und du wirst merken, dein Herz wird anfangen, Leute mehr und mehr so zu lieben, wie Gott es sich wünscht. Und es wird mehr und mehr ein Markenzeichen werden, was andere mit dir und mir verbinden, wie Gott sich das für dich und mich in dieser Welt wünscht. Soweit.